Es gab Zeiten, da galt die Ehe als spießig und reaktionär. Verheiratet zu sein war wie Knast, in etwa so sexy wie das Image der katholischen Kirche oder ein Bausparvertrag. Als dann die Forderung laut wurde, warum man nur in der Kombination Frau-Mann heiraten dürfte, wurde der Kampf für die Ehe für viele, die Bock auf Ehe hatten, zum Kampf gegen verstaubte Dogmen. Die klassische Ehe war zwar immer noch spießig, der Kampf für die Schwulen- oder Lesben-Ehe dagegen wurde zu einem Symbol. Gleiches Recht für alle war hier der große gemeinsame Nenner all jener, die dafür kämpften. Die Befürworter der gleichgeschlechtlichen Ehe waren lange in der Minderheit, denn bis heute gilt in weiten Teilen der Gesellschaft die Ehe als eine Zweckgemeinschaft, die vor allem dazu dient, Kinder in die Welt zu setzen. Dieser Grundkonsens findet sich vor allem in allen abrahamitischen Religionen auch in Schriftform wieder. Liebet und mehret euch ist hier die allgemeine Vorgabe, wohingegen die gleichgeschlechtliche Liebe verpönt wird und lange verfolgt wurde und wird. Seit dem 30. Juni ist die BRD, wenn es um die Ehe unter gleichen Geschlechtern geht, einen Schritt weiter. Der Deutsche Bundestag beschloss, dass ab sofort auch Schwule und Lesben heiraten dürfen und sie dürfen Kinder adoptieren. Das nach jahrzehntelanger Blockade gegen dieses Gesetz, vor allem durch die CDU, ausgerechnet Angela Merkel hier den Stein ins Rollen brachte, ist ein Treppenwitz der Geschichte und hatte mit reinem Kalkül im Wahljahr 2017 zu tun. Plötzlich hob Merkel ausgerechnet in der Frage der Ehe den Fraktionszwang auf und sprach von einer Gewissensentscheidung. Am Telefon haben wir jetzt Florian Kirner. Herr Kirner, guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag.
Herr Kirner, warum haben Sie denn überhaupt eine Meinung dazu? Sie haben sich ja im Vorfeld auch digital schon aufgeregt in den sozialen Netzwerken. Wollen Sie einen Mann heiraten?
Ich habe sogar schon mal dieses Partnerschaftsgesetz genutzt, ja, um denselben Fehler, den Heteros schon immer machen konnten, dann auch gleich zu machen. Das heißt, ich habe mich dann also sofort verpartnert und diese Partnerschaft ist inzwischen also schon wieder geschieden. Insofern bin ich jetzt also auch aktuell nicht gefährdet, in diese, sagen wir mal, Ehefalle ein zweites Mal zu tappen.
Also Sie waren mit einem Mann verheiratet?
Verpartnert dann, weil es ja noch keine tatsächliche Ehe gab. Ja. Mit weniger Rechten übrigens ausgestattet, also das muss man ja vielleicht kurz erklären. Also Rot-Grün unter Schröder und Fischer hat ja 98 oder 2001 in dieser Legislaturperiode eine Lebenspartnerschaft für gleichgeschlechtliche Partnerschaften eingeführt, die damals noch mit sehr viel weniger Rechten ausgestattet war als die klassische Ehe. Und das wurde dann vom Bundesverfassungsgericht Schritt für Schritt angeglichen, das eben argumentiert hat, dass der Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz eigentlich eine Ungleichbehandlung hier verbietet.
Aber jetzt mit der klassischen Ehe, da können Sie ja eigentlich ein Fass aufmachen und haben sich sicherlich gefreut, oder nicht?
Naja, ich meine, gefreut habe ich mich erstmal, dass diese Entscheidung jetzt durch den Bundestag gekommen ist. Und zwar natürlich nicht so sehr jetzt deswegen, weil ich nicht sehen würde, dass das auch Wahlkampf ist und dass da auch eine unglaubliche Verlogenheit natürlich abläuft. Also insbesondere muss man sagen, natürlich auch erstmal bei der SPD, die sich ja jetzt in Form von Martin Schulz am allermeisten feiert. Der Witz ist aber ja nur der, genau diese Mehrheit, die das jetzt beschlossen hat, die besteht ja im Bundestag schon seit ewigen Zeiten. Ja, also das muss man sich ja immer wieder vergegenwärtigen. Es gibt in diesem Bundestag eine rot-rot-grüne Mehrheit, die nur deswegen nicht zum Zuge kommt, weil die SPD sich in dieser babylonischen Gefangenschaft der Großen Koalition unter Angela Merkel ebenso verhält, dass sie also alles, was sie auch in ihren Wahlprogrammen immer so schön reinschreibt, dann am Ende eben doch nicht macht. Und das war bis vor kurzem bei der Ehe für alle natürlich auch so. Und dann kam jetzt eben ein Stein ins Rollen und die SPD hat dann darauf gedrängt, dass es jetzt noch entschieden wird. Und ich meine, das war insofern erstmal schon ein Grund zur Freude, weil jetzt mal das eine ist diese Ehegeschichte selber. Ich muss sagen, es wäre jetzt auch nicht meine drängendste Forderung gewesen. Also da gibt es andere Geschichten. Also die Gewalt gegen schwule Männer zum Beispiel ist auch in den letzten Jahren unheimlich zugenommen wieder. Also alleine 2016 gab es einen Anstieg von 15% zum Vorjahr. Im Vergleich zu 2005 hat sich die Anzahl von Straftaten gegen Homosexuelle vervierfacht und so. Aber man muss halt sehen, wie dieses Land vor 30, 40 Jahren ausgeschaut hat. Ja, in dieser Hinsicht. Also ich selber habe mein Coming Out mit 16 in Bayern gehabt, ja, zu einem Zeitpunkt, wo gerade die AIDS-Krise auf dem Höhepunkt war, wo die CSU diese Situation genutzt hat. Also die Internierung von Homosexuellen hat Peter Gauweiler gefordert, ja, und es war wirklich eine schreckliche Atmosphäre und da hat sich natürlich in den letzten Jahrzehnten sehr viel getan. Und dieser Ehebeschluss ist da schon irgendwo ein Meilenstein, kann man sagen.
Also aber er war überfällig.
Naja, wenn man sich überlegt, welche Länder uns jetzt da zuvor gekommen sind. Es ist ja so lustig, ja, die Bundesrepublik hat ja so eine Außendarstellung, wo man immer das Gefühl hat, die Bundesrepublik, ja, das ist der Hort der Ökologie und der Menschenrechte. Also da erzählen wir ja aller Welt, wie man es macht. Und jetzt ist es doch so gewesen, dass ja nicht nur die USA und England und Frankreich und Belgien und Holland da früher dran waren, sondern auch Uruguay, Argentinien, Mexiko, die Färöer Inseln und die Bermudas. Also man hätte jetzt natürlich auch noch warten können, bis der Vatikan das auch noch einführt, aber ansonsten, also eine Ruhmesblatt war es nicht. Und dieser Eiertanz, der da halt auch die letzten 10, 15 Jahre abgelaufen ist, wo ja angeblich alle immer dafür waren, bis auf die CDU, und es irgendwie auch immer eine Mehrheit gab, aber irgendwie ist es nicht beschlossen worden, das war natürlich schon kurios. Und das muss man zum Beispiel auch nochmal zu den Grünen sagen. Also die Grünen feiern sich ja jetzt auch.
Konfetti.
Ja, Konfetti im Bundestag. Wobei, wenn Lammert dann sagt, also bitte Leute, das Konfetti, das geht gar nicht, dann wird das auch gleich wieder beendet. Also da ist man ja doch wohl erzogen heutzutage als grüner Bundestagsabgeordneter. Aber während die Grünen sich da jetzt eben auch sehr feiern, muss man sagen, dass sie zum Beispiel in Baden-Württemberg, um schwarz-grüne Koalitionen zu ermöglichen oder jetzt auch eben mit dieser Jamaika-Koalition, da haben sie ihre Schwulen- und Lesben-Themen sofort in den Koalitionsverträgen kassiert, um eine Koalition mit der CDU zu ermöglichen. Also bei den Grünen geht es da schon auch sehr taktisch zu. Mhm. Sicherlich haben sie historisch da gewisse Verdienste, das wäre Quatsch, das zu bestreiten, während eben die CDU, CSU sich da also wirklich bis zum Schluss mit Händen und Füßen gewährt hat, wobei dann ja auch ein Viertel der Unionsabgeordneten dafür gestimmt haben. Aber auch die Grünen haben natürlich da schon auch ein sehr taktisches Verhältnis entwickelt.
Herr Kanner, wenn wir hier von der Gewissensentscheidung reden, da habe ich mir spontan die Frage gestellt, warum da in diesem Fall der Fraktionszwang aufgehoben wurde, wenn es aber zum Beispiel um Rüstungsexport geht, nicht? In Länder zum Beispiel, in denen Schwule verfolgt werden.
Also zunächst mal muss man zu dieser ganzen Frage Gewissensentscheidung und Fraktionszwang ja mal was ganz anderes sagen, und das ist: Im Grundgesetz steht ganz eindeutig drin, der Bundestagsabgeordnete ist ausschließlich seinem Gewissen verpflichtet. Also dieser Fraktionszwang, der ist eigentlich der Skandal von vornherein schon mal. Mhm. Eigentlich sollte es so sein, dass der Bundestagsabgeordnete seinen Wahlkreis vertritt und seine Wähler vertritt und seinem Gewissen verpflichtet ist. Und das, was da so eingerissen ist über die Jahrzehnte, dass man in fröhlichem Kadavergehorsam immer en bloc mit seiner Partei mitstimmt und das effektiv ja auch muss, weil wehe du kannst du aus der Reihe, dann kannst du schauen, wo du bei der nächsten Listenaufstellung dann auf deiner Landesliste landest. Das ist im Grunde eine totale Verzerrung.
Das ist antidemokratisch, das muss man so benennen.
Ja, ich meine, also eigentlich heißt das ja auch, dass der Abgeordnete nur noch sozusagen eine Abstimmungsmaschine einer Partei dann wird. Das ist aber absolut nicht die Idee des Abgeordneten, wie das eigentlich angelegt ist, ja ein freies Mandat eigentlich ausüben.
Sie sprechen das jetzt an, wo ich mich gefragt habe, dass die Presse nicht mal darüber schreibt. Ne? Es wurde ja überall gefeiert, alles ganz super, alles ganz toll, plötzlich sind sich alle total einig. Aber dass man sagt, Entschuldigung, Fraktionszwang jetzt aufgehoben, wie gibt es da einen Befehl? Und da möchte ich nochmal, gerade in dieser Frage war es jetzt eine Gewissensentscheidung, ist ja auch alles in Ordnung, sollte alles eine Gewissensentscheidung sein. Aber warum nicht bei Rüstungsexport zum Beispiel? Zum Beispiel in Länder, in denen Schwule verfolgt werden.
Also das muss man natürlich eh jetzt mal sehen, wenn man jetzt über die Presse redet und eben auch wiederum über die Außendarstellung dieser Bundesrepublik. Ja, dann ist natürlich das Maß an Verlogenheit, das da an den Tag gelegt wird, also das ist schon gigantisch. Ja. Nehmen wir mal zum Beispiel jetzt Frauenrechte und Schwulenrechte, also dafür in den Krieg zu ziehen, das war ja schon immer möglich. Ja, also 2001, wenn man da den Begründungen glauben wollte, die da offiziell gelaufen sind, dann ist ja die Bundeswehr unter anderem nach Afghanistan gerumpelt, um da nicht nur unsere Sicherheit zu verteidigen am Hindukusch, sondern eben auch ganz speziell die Frauenrechte. Und natürlich ging es auch immer um Schwulenrechte und so. Also außenpolitisch ist das immer ein sehr, sehr wohlfeiles Thema.
Auch wenn es um Russland-Bashing geht, geht es immer auch darum, dass ganz Russland homophob ist und deswegen muss man da was machen.
Genau, und also da wird das immer so, da sind sich alle fürchterlich einig, und dann hat man jetzt also doch sozusagen länger gebraucht, also beinahe hätte das kreuzkatholische Malta die Bundesrepublik noch überholt jetzt homopolitisch. Ja? Also da ist schon eine enorme Fallhöhe. Und wenn man sich dann anschaut, was an demselben Tag im Bundestag ja auch noch alles beschlossen wurde, also Staatstrojaner, also das sind ja Sachen, wo also der Staat darf Gesetze brechen. Das muss man sich ja wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Also der Staat, der eigentlich die Gesetze macht, der darf sie brechen gegenüber dem Bürger. Total komisch irgendwie. Ja. Führerscheinentzug für jedes beliebige Delikt. Ja, also es ist jetzt möglich, dass du deinen Führerschein weggenommen bekommst für ein Delikt, was mit dem Straßenverkehr überhaupt nichts zu tun hat. Es ist jetzt möglich, dass du bei einer Verkehrskontrolle gezwungen wirst, also dass unter Zwang dir Blut abgenommen wird und da braucht es jetzt auch keine richterliche Anordnung. Dann ist das Netzwerkdurchsuchungsgesetz, also dieses Maß-Facebook-Gesetz, das eine totale Katastrophe ist, durchgesetzt worden. Höchstgrenzen für Bargeldzahlungen und effektiv die Abschaffung des Bankgeheimnisses. Mhm. Und das ist halt der Punkt, wo ich mir jetzt gewünscht hätte, dass man eben eine differenzierte Berichterstattung in den Medien vorfindet, die eben sagt, hier auf der einen Seite haben wir einen großen Schritt für die Bürgerrechte gemacht, den wir alle begrüßen, wunderbar. Und hier und hier und hier und hier und hier und da haben wir gewaltige Rückschritte für Bürgerrechte gemacht.
Wenn ich mit Ihnen telefoniere, Herr Kirner, dann habe ich immer das Gefühl, dass Sie die Dinge so negativ sehen. Warum freuen Sie sich nicht einfach über die Homo-Ehe und jetzt gleichzeitig, was mitbeschlossen wurde, eben Staatstrojaner und Führerscheinentzug für jedes Delikt und all diese Dinge, das reichen Sie gleich nach. Warum freuen Sie sich nicht einfach mal über die Schwulen-Ehe? Weil es wirkt dann immer so, als hätte man das eben absichtlich gefeiert, um die anderen Dinge so durchzuwinken und das wäre eine Verschwörungstheorie.
Ja, nein, das ist, glaube ich, tatsächlich in dem vorliegenden Fall auch nicht unbedingt. Ja? Weil man muss sich ja anschauen, wie das jetzt konkret gelaufen ist. Und zwar war es ja so, dass Volker Beck auf dem Grünen Parteitag ja gegen die grüne Parteiführung einen Antrag durchgebracht hat, wo er gesagt hat, wir schließen keine Koalitionsverträge mehr ab, wo die Ehe für alle nicht mit drin steht. Und die Grünen-Spitze hat getobt, hat gesagt, der ist ja verrückt, der macht unsere Koalitionsfähigkeit, unsere Regierungsfähigkeit kaputt. Und die grünen Delegierten haben das aber mit durchgestimmt. Dann wurde Volker Beck, also auch in den Medien ja 2 Tage lang durch die Gegend geprügelt, also wie realitätsfern und der macht die Regierungsfähigkeit der Grünen kaputt und so weiter und so fort. Und dann haben die Parteitage von SPD und FDP nachgezogen und haben das auch gemacht. Und dann muss ich sagen, also ich habe mir das Interview, also was man alles macht, ja, es ist ja nicht zu glauben, ich habe mir tatsächlich dieses Interview der Bundeskanzlerin bei der Brigitte dann angeschaut.
Ja, tut mir leid, Herr Körner, das ist nicht mein Problem.
Also ich muss sagen, es wirkt schon unheimlich tölpelig. Also ob jetzt die Merkel das so genau geplant hatte, also ich glaube, und das hört man auch so aus Unionskreisen, der Plan, den die Merkel eigentlich hatte, war grundsätzlich schon, das jetzt so zu regeln, dass man den Fraktionszwang aufhebt und so weiter. Aber die hätten das gerne in die nächste Legislaturperiode geschoben. Und dadurch, dass Volker Beck diesen Parteitagsbeschluss ausgelöst hat, die anderen Parteitage nachgezogen haben und Merkel sich verplappert hat.
Hat sich aber an die Spitze gesetzt, muss man ja sagen. Es sieht ja jetzt so aus, als wenn Merkel das forciert hätte.
Sie hat sich an die Spitze gesetzt und dann hat sie dagegen gestimmt. Also ich fand, dass sie ziemlich schwach ausgesehen hat und dass sie verwundbar sich gezeigt hat. Aber das ist letzten Endes jetzt dieses Parteiengeplänkel im Bundestag, das finde ich jetzt gar nicht so spannend, sondern ich denke, man muss mal was anderes sehen. Und das ist, wir leben insgesamt auf jeden Fall ja in einer Zeit, in der Bürgerrechte abgebaut werden. Und zwar in einer Geschwindigkeit und auf breiter Front, dass es einem wirklich Angst und Bange werden müsste.
Bei Ihnen klingt das schon wieder sehr negativ. Dafür gibt es im Grunde Terrorgefahr. Es geht um Schutz, es geht um nationale Sicherheit.
Das ist richtig, ja, natürlich. Ja. Und also ich bin nicht negativ grundsätzlich. Ich versuche die Sache halt differenziert zu sehen. Und da muss man jetzt halt sehen, da ist eben das eine durchgesetzt worden, was tatsächlich sehr negativ ist. Und es gibt da halt auch keinen massenhaften Aufschrei. Ja? Und wenn man sich jetzt anschaut, wie Schwulen- und Lesbenrechte durchgesetzt wurden, dann muss man natürlich sehen, die Schwulen- und Lesbenbewegung, die hat in den letzten 20, 30 Jahren natürlich auch unwahrscheinlich viele Leute auf die Straße gebracht. Jetzt diese Christopher Street Day-Paraden, da kann man sich drüber streiten, wie politisch oder unpolitisch das im Einzelnen gewesen sind, aber das waren Hunderttausende von Leuten. Und das war ein Aufstieg, der, wenn man das miterlebt hat, wirklich unglaublich gewesen ist. Man muss ja sehen, in den 50er Jahren in Westdeutschland sind Schwule ja zum Teil direkt aus dem KZ in den Adenauer-Knast weitergewandert und mit dem gleichen Paragraphen 175, also wieder inhaftiert gewesen. In den 60er Jahren ist das dann, oder 71 ist das dann von der Regierung Brandt etwas aufgeweicht worden. Und dann gab es diese AIDS-Krise, die ja wirklich sehr viele schwule Männer auch betroffen hat, ja, die wirklich eine Katastrophe war, wo Leute zum Teil 70-80% ihres Freundeskreises verloren haben. Übrigens Rita Süssmuth, die ja auch bei Kenneth im Interview war, hat damals als Gesundheitsministerin unter Kohl eine sehr gute Rolle gespielt. Ja, weil sie war jemand, die hat verstanden, da sterben jetzt gerade ganz viele Leute und wir müssen jetzt schnell reagieren. Wir müssen also Präventionsprogramme auflegen. Wir müssen irgendwie schauen, wie wir die Forschung da in die Gänge kriegen und hat wirklich sehr gut reagiert damals. Aber eben als ich so in dieser Coming-out-Zeit war, war in der schwulen Szene kaum ein Mensch über 40 anzutreffen. Ja, also es war wirklich so, und die da waren, das waren so übrig gebliebene einer großen Katastrophe. Und ich habe einen Tagebucheintrag von 1992, wo ich völlig euphorisch bin, dass auf dem Christopher Street Day in Berlin 10.000 Leute waren. Unglaublich, ja. 10.000 Leute in Berlin. Ich meine, heute sind das, weiß ich nicht, 500.000, ja? Oder 800.000, je nachdem. Und dieser Aufstieg war schon gigantisch und deswegen haben eben auch Schwule und Lesben unheimlich viel durchgesetzt bekommen, in einer Zeit, wo wenig andere Bürgerrechte so großartig nach vorne gekommen sind. Und das muss man halt sehen, jetzt das müssten wir natürlich bei den anderen Bürgerrechtsthemen auch bekommen. Wir bräuchten Demos mit Hunderttausenden von Leuten, die sagen, nein, das Internet muss offen bleiben, wir wollen diese Stasi 203040 nicht. Und das ist eben das ganz große Problem. Auch die Friedensbewegung hat natürlich sehr kleine Zahlen im Vergleich dazu. Und ich denke, das ist so der Punkt, wo man einfach sich vielleicht auch ein bisschen eine Scheibe abschneiden kann oder einfach sehen kann, dass wirklich massenhafter Druck tatsächlich sehr viel bringen kann.
Ich war jetzt gerade auf dem Pax Terra Musikerfestival, was es nächstes Jahr wiedergeben wird. Die Zahlen waren okay, hätten natürlich immer mehr sein können. Ich meine, die klassische Presse hat es entweder totgeschwiegen oder aber versucht, malig zu machen. Das ist teilweise gelungen, aber dennoch war es ein Erfolg, dass das Festival so stattgefunden hat. Aber da sind wir eben auch dabei, dass man auch Orte schaffen muss, wo man sich trifft, wo Austausch stattfindet, der eben auch nicht nur digital stattfindet, sondern man auch zusammensitzt und sich Dinge ergeben können. Sie machen ja auch so ein Festival, möchte ich es nicht nennen, aber so eine Zusammenkunft. Wann wird das denn sein?
Also ich habe übrigens gerade mit Malte Klinge auch telefoniert, gerade jetzt so 10 Minuten, bevor wir geredet haben. Und da muss man sagen, dass das Festival also finanziell natürlich schon ziemlich problematisch ausgegangen ist und da werden wir von Malte auch noch hören. Und das heißt, diese unglaublich miese Kampagne, die da gelaufen ist, die glaube ich sogar für unsere Verhältnisse, man ist ja einiges gewöhnt, also an Bösartigkeit schon besonders war, hat natürlich schon ein bisschen auch gewirkt. Und ich hoffe sehr, dass wir alle als Community jetzt auch zusammenhelfen, um Malte und die anderen Leute, die das organisiert haben, da ein bisschen rauszureißen.
Sie sitzen im Moment auf einem Schuldenberg. Ja, da werden wir noch drüber reden. Wir werden da eben auch versuchen, durch Crowdfunding und Einzelspenden zu helfen. Das müssen wir alle tun, weil sonst hat die andere Seite quasi gewonnen.
Ja, ich glaube, man muss auch sehen, was wir gewinnen können. Weil wenn wir beweisen, ihr könnt uns angreifen, wie ihr wollt, und ihr könnt versuchen, einzelne Leute in den Ruin zu treiben, aber wir Community lassen das nicht zu und wir zeigen euch, dass wir die Leute, die ihr reinreißt, wieder rausreißen. Dann können die uns gar nichts. Mhm. Also das muss man insofern auch sehr positiv sehen. Und die Veranstaltung, um die es jetzt abschließend noch ging, ist, dass wir beide uns ja am 15. Juli dann wieder sehen. Das ist eben in Weitersroda in Südthüringen. Also das ist, wenn man so eine Deutschlandkarte nimmt, ziemlich aufdringlich in der Mitte mit einem leichten Südhang.
Kurz vor der bayerischen Grenze.
Kurz vor der bayerischen Grenze. Ich bin sozusagen über die rot-rot-grüne Grenze geflohen aus dem konservativen Bayern ins rot-rot-grüne Thüringen, wobei man also auch da wieder die Grenzen parlamentarischer Politik natürlich auch täglich vorgeführt bekommt. Naja, wir treffen uns da für eine Veranstaltung auf Schloss Weitersroda eben und der Titel ist vor Ort die Welt retten. Ja? Und das soll ein bisschen darum gehen, was sind denn jetzt die konkreten Schritte, die wir wirklich machen können, insbesondere auch in ländlichen Regionen, insbesondere auch durch Methoden des Gartenbaus, Methoden der Selbstversorgung, wie können wir Gemeinschaften aufbauen, die vielleicht ein anderes Modell des Zusammenlebens auch vorstellen. Und das ist eben so der Punkt, wo wir, glaube ich, einen ganz interessanten Austausch auch miteinander haben können, ja. Weil KenFM ja doch den Scheinwerfer auch zunehmend versucht, auf diese Seite der Macher und der erfolgreichen Projekte zu legen.
Mhm, klar, einfach konkret, was man konkret schon tun kann, nicht nur die Analyse, nicht nur lamentieren, sondern was geht denn jetzt schon und da geht ja eine Menge.
Ja, und ich meine, wenn wir nochmal zu auch diesen Bürgerrechtsthemen zurückkehren, das wäre vielleicht auch spannend, ja, mal zu schauen, was gibt es da in diesem Hackerbereich oder so für Leute. Wir haben immerhin auch zu verkünden, dass rund um Weitersroda bereits so größere Kabeltrommeln sind, weil wir jetzt endlich an die Glasfaser angeschlossen werden. Das ist natürlich auch ganz hervorragend. Also das ist schon der Sprung aus der Steinzeit ins 21. Jahrhundert.
Das heißt, es gibt nicht nur auf diesem Schloss nur ein Fenster, von dem man aus telefonieren kann mit dem Funknetz, sondern man kann sogar vielleicht auf dem Gelände surfen.
Ja, wir haben immerhin jemanden, das ist eine ganz hervorragende Person, weil das ist sowohl unser Gärtner, also der Chef unseres Gartenprojekts, als auch ein Mensch, der über den Chaos Computer Club zu uns gekommen ist. Und das ist natürlich die eierlegende Wollmilchsau, wenn man so jemanden hat. Ja. Aber generell geht es also bei dieser Veranstaltung am 15. Juli in Weitersroda eben darum, mal wirklich konkret zu werden, wie können wir eben die Welt vor Ort retten. Es werden auch Leute von anderen Projekten kommen. Es kommt jemand, der eine Ölpresse dabei hat, also jetzt kein Erdöl natürlich, sondern Pflanzenöl. Leute, die also verschiedene Projekte und Projektideen auch vorstellen wollen. Also geht so ein bisschen darum, wirklich auch da ja auch eine Vernetzung herzustellen. Und ja, ich freue mich sehr, sehr nett von dir, dass du vorbeikommst und das KenFM-Team. Und ich denke, das wird eine sehr inspirierende Geschichte und gibt es auch auf der KenFM-Seite etwas zu lesen dazu.
Wunderbar, also ich gehe davon aus, dass da viele kommen werden, weil ich habe es auch jetzt bei dem Pax Terra gemerkt oder eben auch damals bei den Mahnwachen. Es ergeben sich dann oft eben Dinge, die man so nicht plant, wenn man sich über den Weg läuft und darum geht es ja, was danach angeschoben wird. Von daher ist das eine super Idee, das zu machen. Ich freue mich darauf. Aber ich möchte nochmal auf die letzte Frage kommen oder die Frage, die ich jetzt zum dritten Mal stelle, Herr Kirner. Gewissensentscheidung. Ich habe mir spontan die Frage gestellt, warum diese Gewissensentscheidung nicht auch bei Rüstungsexporten immer wieder gestellt wird, ja, generell dann Gusto ist. Und zwar gerade bei Ländern, in die Rüstung exportiert werden soll, wo Schwule bekämpft werden. Ich meine, das hätte doch super zusammengepasst. Warum passiert das nicht?
Naja, das sind eben diese ganzen Widersprüche unseres Menschenrechtsimperialismus. Ja? Also wir haben ja einen Imperialismus, der ein unheimlich netter Kerl geworden ist, ein Sensibelchen geradezu, und der natürlich aber gewisse Widersprüche hat. Also man zieht mit Saudi-Arabien für Frauenrechte in den Krieg und so Absurditäten. Ja? Mhm. Und diese Gewissensentscheidungen, das wird eben ganz typisch. Da geht es immer nur dann so um Abtreibung, also um gesellschaftspolitische Fragen, Sterbehilfe, diese Sachen. Das wird dann sozusagen freigegeben. Und alles, wo es wirklich wirtschaftlich und militärisch und im großen Spiel der Mächte ans Eingemachte geht, da wird eisern durchgezogen. Und das muss man eben deswegen auch sehen. Also ja, die Homo-Ehe ist jetzt erkämpft worden. Das ist eine gute und überfällige Sache.
Mhm. Endlich kann man heiraten und sich verstreiten. Das kann man jetzt machen.
Genau. Und ich meine, das muss man natürlich auch in dem ganzen Zusammenhang mal sehen. Also wir haben inzwischen Scheidungsraten um 50%. Und das wird sich auch durch jetzt gleichgeschlechtliche Ehen nicht großartig ändern, sondern das wird da auch ähnlich stattfinden. Weil das wird ja oft so gerade aus CDU und kirchlichen Kreisen dann so getan, als ob die Ehe eine eherne, ewig gleich gebliebene Institution ist, die immer so war und so weiter. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also wenn wir mal in die Geschichte der Ehe zurückschauen, muss man sagen, das Ganze hat gestartet mit Promiskuität, also mit sozusagen drunter und drüber und kreuz und quer. Dann gab es die Gruppenehe, die Vielehe, im germanischen Kulturkreis gab es die Dreierehe. Es gab im Hochadel die Mundehe, es gab die Ehe zur linken Hand, es gab auch zum Beispiel schon eine kirchliche Trauungszeremonie für gleichgeschlechtliche Paare zwischendrin. Also im Hochmittelalter gab es da ganz spannende Sachen und so. Und diese bürgerliche Kleinfamilie, die wir jetzt kennen und so für den normalen Zustand halten, auch wenn er eben durch Patchwork, Familie, Scheidungen und was weiß ich, was ja von der Realität oft total zerschmettert wird, aber diese bürgerliche Kleinfamilie ist ein Produkt eben des bürgerlichen Zeitalters, das heißt des Städtewachstums, der Industrialisierung und der modernen kapitalistischen Konsumgesellschaft. Und jetzt erleben wir natürlich, wir sind in der Mitte einer Zeitenwende, dass ja unglaublich gelitten wird. Also wenn ich mich so um mich herum umschaue, ich meine, wie viele intakte Beziehungen, intakte Familien findet man denn noch vor? Weil die Forderung des Systems jetzt an dich ist ja eigentlich, flexibel zu sein, ein Nomade zu sein, der Arbeit hinterherzieht, erwerbsmäßig, biografiemäßig Brüche zu haben, alle drei Tage was anderes auszuprobieren.
Das klingt schon wieder so negativ bei Ihnen, das sind doch Möglichkeiten.
Das sind Möglichkeiten, die natürlich besser umsetzbar sind, wenn ich 60 Jahre im gleichen Beruf, in der gleichen Firma arbeite, aber wenn ich natürlich nur mit befristeten Zeitverträgen und Zeitarbeit mich von Monat zu Monat hangel, das macht es nicht leichter, diese Beziehungen auch zu führen. Und ich denke, das muss man eben auch sehen. Wir alle versuchen irgendwo feste Inseln zu haben, uns festzuhalten aneinander, ja, irgendwie Geborgenheit und Sicherheit und Stabilität herzustellen. Aber gleichzeitig haben wir ein System, das enorm krisenhaft ist, das uns alle Sicherheiten unter den Füßen wegzieht. Und das macht es natürlich auch nicht leichter, stabile Beziehungen zu führen. Und ich denke auch, dass man sehen muss, das 21. Jahrhundert hat begonnen, auch wenn man es oft noch nicht so ganz merkt. Und da werden sich auch Beziehungsformen und Formen der Gemeinschaft, des Zusammenlebens, Formen der Sexualität, das ist in einem ziemlichen Wandel. Und da weiß man auch noch nicht wirklich, was rauskommt. Deswegen jetzt, also für mich persönlich ist die Ehe jetzt auch nicht der allerletzte Schrei, sozusagen, der da irgendwie denkbar ist. Es ist jetzt gut und überfällig, dass es durchgesetzt wurde, ja, aber ich denke, wir haben im Moment jetzt schon auch noch eine sehr, sehr lange To-Do-Liste, von Sachen, die wir dringend verhindern und dringend durchsetzen sollten.
Hätten Sie sich nicht gewünscht, gerade wenn die Homosexuellen so Druck gemacht haben, dass jetzt er nicht geheiratet werden kann, weil die sind ja eher so hip und vorne und Künstler, sage ich jetzt mal, dass sie gesagt haben, hör zu, wir müssen den klassischen Eheleuten raushelfen mit einer neuen Form, und zwar sind das quasi befristete Zeitverträge. Wir passen das an die Realität an.
Ja, genau.
Alle 3 Jahre muss man sehen, ob es verlängert wird. Das wäre doch was gewesen.
Ja, oder mit so einem Rotationsprinzip, ja. Also das hätte man auch machen können. Ich meine, das ist ja mit dem Begriff des Lebensabschnittsgefährten oder Lebensabschnittspartners oder so, ist das ja auch schon irgendwie sozusagen angezeigt worden. Man muss natürlich auch sehen, ich meine, die Ehe früher, die sollte man jetzt auch nicht unbedingt verherrlichen. Ja? Also gerade muss ich auch sagen, in vielen alternativen Köpfen spuken sehr romantische Vorstellungen über das Familien- und Eheleben früherer Zeiten herum. Jetzt, wenn ich zum Beispiel mal anschaue, warum haben Ehen früher so lange gehalten? Ja, ein Grund war ja auch, dass die Frau in dem Moment, wo sie sich scheiden hat lassen, nicht nur absolut geächtet war, sondern in der Regel auch keine wirtschaftliche Existenzgrundlage mehr hatte. Und in diesen bäuerlichen Großfamilien zum Beispiel, wo man also auf Gedeih und Verderb unter einem Dach zusammengeblieben ist, da ist natürlich wahnsinnig viel Aggression, die sich nicht entladen konnte, weil man sich auch nicht trennen konnte, in diesen Familienverbänden abgelaufen. Also da wurde sich viel geschlagen und es gab Mord und Selbstmord und Ehedrama und alles Mögliche. Als meine Mutter zum Beispiel ihr erstes Bankkonto eröffnen wollte, da hat sie noch eine schriftliche Einverständniserklärung meines Vaters, ihres Ehegatten, gebraucht, die sie zur Bank mitbringen musste, dass er ihr erlaubt, dass sie ein eigenes Konto hat. Also das muss man ja auch alles mal sehen, wo wir herkommen. Also das ist ja schon auch zum Teil wirklich aberwitzig.
Wann war denn das?
Aber wir haben, das war in den 60er Jahren.
Ja, also gar nicht so lange her.
Nein, das ist nicht so lange her, natürlich nicht. Mhm. Ja, und ich meine, insofern muss man natürlich auch sehen, es gibt auf jeden Fall da schon auch Übertreibungen und Exzesse in verschiedene Richtungen, ja, also das heißt, wenn wir jetzt über Identitätspolitik zum Beispiel reden, ist aus meiner Sicht schon klar, dass insbesondere zum Beispiel die bürgerliche Frauenbewegung oder eben auch die bürgerliche Schwulen- und Lesbenbewegung ein gewisses Faible für Forderungen hat, die sich eben sehr stark auf dem symbolischen Level bewegen und die eben für Leute sehr wichtig sind, die sich der tatsächlichen Unterdrückung viel besser entziehen können. Ja, also das heißt zum Beispiel das Thema Gewalt gegen Schwule, was wirklich nach wie vor leider sehr virulent ist, das ist natürlich, wenn ich mich in privilegierteren gesellschaftlichen Kreisen bewege und da so meine Schutzräume mir selber organisieren kann, dann betrifft mich das natürlich nicht so sehr. Ja, und deswegen also auch diese sozialen Forderungen. Also ich meine natürlich auch Schwule und Lesben leiden unter Zeitverträgen, unter Hartz IV, unter Umweltzerstörung und so weiter und so fort. Also das sollte man letztlich auch gar nicht so trennen. Und das heißt aber auch umgekehrt, ich meine Alexis de Tocqueville, ja, dieser große Demokratietheoretiker, hat ja auch gewarnt vor der Tyrannei der Mehrheit. Und das möchte ich doch auch vielen Leuten sagen, weil ich in vielen Kommentaren auch gelesen habe, ja, diese Homo-Ehe, wen betrifft denn das? Das sind 2% der Bevölkerung und so. Wo ich sage, grundsätzlich, das mag zwar sein, aber wenn wir jetzt zum Beispiel über Zugangsmöglichkeiten für Rollstuhlfahrer reden oder darüber, dass ich meine, es ist, Demokratie ist immer Herrschaft der Mehrheit plus Schutz der Minderheit. Weil wenn man das Letzte, den Schutz der Minderheit, nicht macht, dann landet man einfach bei dem, was Tocqueville eben die Tyrannei der Mehrheit genannt hat. Aber auch diese privilegierten Teile, also die bürgerliche Frauenbewegung, die bürgerliche Schwulen- und Lesbenbewegung, sind eben auch Minderheiten, aber halt privilegierte.
Freuen Sie sich jetzt darüber, dass Homosexuelle heiraten dürfen oder ärgern Sie sich darüber, dass sie gleichzeitig abgehört werden dürfen durch den Staat und die Pappe weg wegen dem Delikt?
Ja, ich bin zu einer differenzierten Betrachtung der Gegenwart in der Lage. Das heißt, ich kann Fortschritte und Rückschritte gleichzeitig zur Kenntnis nehmen.
Und gegeneinander aufrechnen?
Nein, nicht. Die Realität ist halt widersprüchlich. Und insofern ist es halt so, dass wir an der einen Stelle eine erfreuliche Entwicklung haben. Und an vielen, vielen anderen Stellen haben wir sehr unerfreuliche Entwicklungen. Und weil das eben so ist, ist es absolut höchste Zeit, dass wir eine massenhafte Friedensbewegung und eine massenhafte Bürgerrechtsbewegung auf die Straße bringen.
Sie waren mit einem Mann quasi verheiratet, also in einer ähnlichen Gemeinschaft, und Sie haben lange mit einer Frau zusammengelebt. Welches Geschlecht würden Sie nochmal wieder heiraten oder direkter gefragt, mit wem lebt es sich einfacher?
Das ist interessant. Also ich hatte, wie ich erzählt habe, mit 16 ein klassisches schwules Coming-out und habe dann 10 Beziehungen mit Männern geführt und hatte jetzt 2 Jahre lang meine erste Beziehung mit einer Frau. Und das Interessante für mich war halt, wenn ich dann so Freunden erzählt habe, was jetzt in der Beziehung mit der Frau für Schwierigkeiten aufgetreten sind, ja, dann haben die alle gesagt, ah, mei, typisch, typisch Frau, so sind sie. Ah, die Weiber, so sind sie. Und während also meine heterosexuellen Freunde so reagiert haben, musste ich halt sagen, die Schwierigkeiten, die ich in dieser Beziehung mit der Frau hatte, waren strukturell eigentlich den Beziehungsproblemen in den schwulen Beziehungen nicht sehr unähnlich. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es in erster Linie so geschlechtsspezifisch war. Und also mein privater Standpunkt ist eigentlich der, dass ich mich, ja, genauso wie ich mich in den letzten 2, 3, 4 Jahren so ein bisschen aus meinem linken Ghetto befreit habe, weil ich halt auch gemerkt habe, da sind viele Leute, die reden sehr viele schöne Sachen, aber sie tun halt nichts, zum Beispiel. Genauso habe ich mich auch aus diesen Identitätskonstruktionen befreit. Und mein Standpunkt ist einfach, dass ich Menschen lieben möchte. Und ich schaue mir erstmal den Menschen an und welches Geschlecht er dann hat, ist nicht unwichtig. Also das ist ja auch sexuell, das ist ja hardware-technisch durchaus schon nicht dasselbe. Aber beides ganz lustig, muss ich jetzt sagen. Aber ich versuche auch da eigentlich mich nicht mehr in irgendwelchen Identitätsknästen aufzuhalten, sondern mich frei und situationistisch zu entscheiden. Und ich merke, dass mich das eigentlich auch ziemlich befreit.
Florian Kirner, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Schlusswort und wir sehen uns dann auf Ihrer Veranstaltung am
15. Juli ab 15 Uhr.
In Weitersroda.
In Südthüringen.